Ich habe nämlich einen Schweizer Pass und einen österreichischen und merke halt, wie sehr mir das nahe geht, sowieso, weil mein Bezug zur Schweiz schon extrem kompliziert ist und ich dieses Privileg habe, diesen Pass zu haben und dieses Stimmrecht und trotzdem fast jedes Mal an der Grenze wollen sie nur meinen Ausweis sehen oder den von anderen rassialisierten Personen. Also es ist extrem auffällig und es macht mich wahnsinnig wütend und es trifft halt auch in diese Kerbe hinein von ich fühle mich schräg, meine Verwandtschaft hier schaut mir natürlich überhaupt nicht ähnlich, ich spreche die Sprache gebrochen oder so und dann wollen sie an der Grenze, stellen sie meine Identität auch noch wirklich so vehement in Frage.
Grüezi. Ich würde gerne den Namen ändern und ich hätte gerne, dass die Geschlechterkategorie aus meinem Pass rausgenommen wird. Können Sie das vielleicht machen?
Also Sie wollen, dass der Name geändert wird? Ich wähle dann den Vor- oder den Nachnamen?
Den Vornamen.
Okay. Ist auch so, für das müssten Sie Namensänderung machen. Das geht da direkt nicht.
Und die Geschlechterkategorie, die würde ich eigentlich auch gerne draussen haben. Weil ich identifiziere mich nicht mit einem der Geschlechter.
Okay. Ja, und das müsste Sie dort anfragen. Das geht einfach sein, so viel ich weiß.
Gut, also man kann Geschlechterkategorie entfernen lassen.
Entfernen nicht, ändern.
Einfach ändern, eben entfernen nicht.
Genau.
Okay. Ja, dann nehme ich ihn wieder mit.
Okay,
danke vielmals.
Danke auch.
Ja, der Raum hier, in dem wir uns befinden, der gehört zum Gendra, der homosexuellen Arbeitsgruppe HATZ Zürich. Heute ist es eine Organisation, die sich um das ganze LGBTIQ-Spektrum kümmert, also nicht nur um homosexuelle Menschen. Das Transgender Network Switzerland ist ein gesamtschweizerischer Verein von und für Transmenschen. In der August 2010 war es dann soweit, dass TGNS als Verein gegründet wurde. Ja, meine Rolle in dem Ganzen war, dass ich mal die erste Einladung verschickt habe für dieses erste Treffen in Bern. Ich habe dann am Anfang die Sitzungen moderiert, so ein bisschen das Ganze ins Rollen gebracht, eine Zeit lang den Verein auch als Präsident geleitet oder als Co-Präsident. Wenn man sich mit AktivistInnen aus anderen Ländern austauscht, gibt es sehr viel Inspiration, was man machen kann, was man erreichen kann. Also ein Beispiel solcher Inspiration wäre das Gesetz aus Argentinien, wo seit 2012 Menschen ihr amtliches Geschlecht allein basierend auf Selbstbestimmung ändern lassen können. Das heißt einfach, ich als Person gehe zum Staat und sage, der jetzige Eintrag meines Geschlechts stimmt für mich nicht, ich möchte das gerne ändern und dann wird das gemacht. Als man das geschafft hat in Argentinien, ein solches Gesetz zu schaffen, war es sehr, sehr eine große Inspiration für Trans und ich vermute auch InteraktivistInnen rund um die Welt zu sehen, dass so etwas überhaupt möglich ist, etwas von dem man bisher eigentlich nur geträumt hat.
Sin lugar a dudas, que para que una ley se apruebe, se promulgue, se apruebe, se necesita un proyecto. Ese proyecto tuvo, por un lado, la presencia del Estado propicio, que permitía que se trabajara esta ley. Por otro lado, los partidos políticos que lograron acordar que esta ley había que sacarla. Pero fundamentalmente, el trabajo de la organización civil, de la calle, porque salíamos cada miércoles con nuestras banderas a reclamar, a pedir. El mejor ejemplo lo tuvimos con Madres de Plaza de Mayo. Y muchas de las cosas que hicimos para lograr esta ley de identidad de género fue las que hicieron las madres, simplemente caminar, caminar en silencio, reclamar, hacernos visibles, mostrarnos, decir que estábamos, de eso se trató. Entonces, si juntamos esas tres cosas, podemos obtener una ley. Sin lugar a dudas que fue el Estado, los partidos políticos, la organización civil con la gente. saliendo a la calle.
La palabra identidad, no sé qué connotación tendrá en Europa, en Asia. La Argentina está absolutamente traspasada por la última dictadura, por esas identidades aún que se buscan, por las identidades expropiadas, por las identidades de un continente también colonizado. Me parece que estamos absolutamente ligados, no es casual. Y los organismos de derechos humanos lo que nos han dado es la práctica de estar en la calle, de pelear los derechos poniendo el cuerpo.
The concept of identity comes as a very strong concept in South America, and the gender identity is a part, it's just one other corner of this big scenario. And the government, that's what the government says, the concept of identity means a lot to us. So that's why the gender activists found the right spot to put it inside.
La idea es que no se hable en nombre de eso, sino que los propios sujetos puedan trabajar, ¿no?, en las leyes que los incumben. Para la sociedad fue una gran sorpresa, ¿no? No fue una ley tan militada, ni tan comentada, ni tan luchada como fue la del matrimonio, ¿no? Fue una ley que aprovecharon, ¿no?, y la metieron ahí porque en realidad a nadie le importaba mucho, ni la iglesia se metió, ¿no? Como que no tuvo mucha contra esa ley. No fue tan controversial. Porque como es una comunidad invisibilizada, en realidad tampoco es que la iglesia, el Opus Dei, los padres de familia están ocupados de que si las travestis o los varones trans se ponen o no el nombre.
Me parece muy importante, es un piso desde donde seguir construyendo ciudadanía, tener documentos, que es muy importante para quienes toda la vida han sentido que esa identidad no las representaba y las violentaba. Pero después el cambio es cultural y para eso falta mucho.
It is obviously a wonderful law, and it's the only one in the entire world that is not pathologized. Mm-hmm. You don't need any tutor, you don't need a psychologist, you don't need anybody to declare the gender the way you feel it. The other part is the same what Susie said, is one thing is a law and the other thing is the application of a law. And I think the Argentinian gender identity law is way more advanced than the population is. The reaction you get on the street is, not personally, but there is still stigma. There is still a lot of stigma.
Reivindico mi derecho a ser un monstruo. Reivindico mi derecho a ser un monstruo.
Seit dem Jahr 2022 ist auch in der Schweiz eine selbstbestimmte Änderung des Geschlechtseintrags im Pass möglich. Dieser bleibt aber in der binären Zuordnung von männlich oder weiblich. In Argentinien kann bereits seit 2021 mit dem Buchstaben X auch eine geschlechtsneutrale Zuordnung im Pass gewählt werden. Zudem wurde im selben Jahr eine Quote eingeführt, die 1% der Stellen im öffentlichen Dienst für Transpersonen reserviert.
Ja, warum soll der Staat die Entscheidungsgewalt haben über die Identität von Menschen, vor allem die Geschlechtsidentität? Und ich glaube, nein, er hat die Macht nicht über die Identität zu entscheiden, aber er nimmt sich die Macht, einen Geschlechtseintrag zu fabrizieren, der teilweise mit der Identität übereinstimmt, aber bei gewissen Menschen eben nicht mit dieser Identität übereinstimmt. Ich vergleiche es immer etwas mit, ja, historisch und in anderen Orten, dass man zum Beispiel auch bei uns früher die Idee hatte, man müsse die Religion eintragen. Das sei etwas so Bestimmendes und Wichtiges. da hat man irgendwann dazugelernt, dass es eben nicht das ist, was ein Mensch so ausmacht, dass man es in amtlichen Dokumenten haben müsste. Die große Mehrheit nimmt das leider noch als selbstverständlich hin, dass es diese Kategorisierung braucht von M und F. Meines Erachtens könnte man das sehr gut bei, vor allem bei amtlichen Dokumenten auch weglassen. Also bei allem, was ich wirklich ein Papier oder eine Karte bekomme, mit der ich mich ausweise, glaube ich, braucht es das nicht. Denn es sagt eigentlich nur aus, wie die Genitalien einer Person bei der Geburt ausgesehen haben. Punkt. Mehr sagt es nicht aus.
Jetzt geht's weiter mit der Pyramide. Diese Pyramide stellt eine Rangordnung von sozialen Positionierungen dar, also besser und schlechter Stellungen. Wir möchten uns allen mit einer Reihe von Fragen zeigen, was das heißt.
Ich bin ein Mann. I'm a man. Ich bin weiß. I am white. Ich bin heterosexuell. I am heterosexual. Ich werde mehr als 500,000 Schweizer Frank erben. I will inherit more than 500,000 Swiss francs. Meine Eltern und ich sind in der Schweiz geboren. My parents and I were born in Switzerland. Ich brauche keinen Rollstuhl oder andere Unterstützung. Mir wurde nie gesagt, ich sei zu alt für einen Job. I've never been told I'm too old for a job. Ich habe nie versucht, meine Sexualität zu verstecken. Ich fühle mich in dem Geschlecht wohl, das mir bei meiner Geburt zugeschrieben wurde. Ich musste noch nie fluchtartig mein Land verlassen.
Intersexualität für mich bedeutet es, dass ein Mensch verschiedene Merkmale hat, aufgrund dessen Personen diskriminiert werden können und diese in einer Person vereint. Das bedeutet nicht, dass man konstant aufgrund von allen Faktoren diskriminiert wird. Das bedeutet aber eben, dass es ein Zusammenspiel ist von verschiedenen Faktoren, was sich dann kumuliert. Also da ist eins und eins eben nicht zwei, sondern da ist eins und eins dann schon mal drei oder vier. Es ist kein Zufall, dass die mehrere dieser Faktoren plus noch trans sein zusammenbringen, besonders häufig, besonders schlecht behandelt werden, von Diskriminierung betroffen werden. Und ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass sobald wir intervenieren mit dem Titel der akademischen Ausbildung der Rechtswissenschaften und einer Organisation, geschliffen in Deutsch, dass es dann anders klingt und dass die Personen dann zu ihrem Recht kommen. Und das ist mit einem Rechtsstaat nicht vereinbar, mit einer solidarischen und einer gerechten Gesellschaft schon gar nicht.
Also der Begriff Intersektionalität besteht als Konzept seit 1989 und wurde von der Juristin und afroamerikanischen feministischen Aktivistin Kimberly Crenshaw geprägt. Wichtig ist aber in dem Zusammenhang, dass dieser Begriff einen ganz riesigen Kontext hat, der vor allem im schwarzen Feminismus aus den USA entstanden ist. Bevor es dieses Konzept gab, waren die Analysen auch schon intersektional. Also es ist spannend, irgendwie diesen Begriff dafür erst im Nachhinein bekommen zu haben, wo er doch so explizit aus einem Bewegungskontext entstanden ist. Und Kimberly Crenshaw macht das auch also ganz deutlich und bezieht sich auf Frauen wie Sojourner Truth zum Beispiel, die im 19. Jahrhundert schon eine intersektionale Analyse geliefert hat, auf eine ganz wirklich schöne, klare Art, als sie auf einer Women's Convention gesprochen hat in Ohio und in diesem berühmten Text diese Rede Ain't I a Woman darauf aufmerksam macht, was für ein Begriff von Frau in dieser frühen Bewegung vorhanden war. Ein Begriff, der sie zum Beispiel nicht mit eingeschlossen hat, weil er eben nicht intersektional war, weil er die weiße bürgerliche Frau im Zentrum gesetzt hat. Die Anfangsgeschichte von queeren und auch trans Widerständen ist, finde ich, eine schwierige in der Überlieferung, weil hier US-Kontexte einfach ganz stark dominant sind. Was ich daran spannend finde, sind, dass diese Bewegungen oder Widerstände einfach vor allem von Schwarzen und People of Color, vor allem von Trans-Leuten ausgegangen sind, nämlich denen, die einfach nichts zu verlieren hatten, denen es irgendwann mal gereicht hat und die eben wie so den Stein ins Rollen gebracht haben.
Die bekanntesten von diesen Riots waren die, ausgelöst durch die Polizeikontrollen in der Bar in New York, der Stonewall Inn Bar. Was danach passiert ist, glaube ich, ist ein Abbild unserer Gesellschaft, auch innerhalb der Community, dass sich nämlich dann vor allem besser gestellt in unserer Gesellschaft, vor allem weiße, männliche, schwule zusammengeschlossen haben zu Organisationen, immer erfolgreicher für ihre Rechte gekämpft haben, aber für ihre Rechte eben eines privilegierten Lebens in, ja, man könnte jetzt fast klischiert sagen, innerhalb einer gated Community mit einem gut gepflegten Vorgärtchen. Oftmals haben schwule Organisationen innerhalb des ganzen LGBTIQ-Spektrums am meisten ökonomische Mittel, weil ihre Mitglieder einfach am meisten verdienen, am meisten auch unterstützen können. Wir haben nicht eine solche Arbeitslosigkeit wie bei Transmenschen. Wir haben auch immer noch einen Lohnunterschied zwischen Männern und Frauen, weshalb eben auch zum Beispiel Schwule im Schnitt statistisch mehr verdienen wie lesbische Frauen. Also es ist ganz viel, was sich in der Gesellschaft an Diskriminierung ergibt. Und die Realität ist, dass sich auch innerhalb der Community widerspiegelt.
Jetzt weiter zum Manifest. Das Manifest setzt sich aus den Beiträgen einzel- und aktivistischer Gruppierung zusammen. Wir möchten aus der Montage verschiedener Forderungen etwas Drittes hörbar machen. Darum Beurteile, Vorurteile, Verurteile, Vorurteile.
Klassenkämpfe, Klassenkrämpfe, Krampfe lösen, loskämpfen. Gutes Leben, nicht nur für mich, sondern für alle, sonst gibt's Krawalle. Oh, die Intersektionale, dekoloniale, transnationale Solidarität. Umweltordnung, Welt umordnen, Welt. Auf Urwald.
Red mit mir, ich schiebe dich, du schiebst mich, wir verschieben euch. Schluss mit Sparen, Gesundheit nicht herbare, Sorgen wieder fahren. Fahrt mir nicht über den Mund, sonst fahr ich euch über den Fuß. Eigentum gehört sich nicht, Eigentum ist ungetüm. Eigentum ist eigenes nicht. Sie grenzen aus. Wir grenzen, Grenzen aus, Grenzen raus.
Thank you.
Was mir um einiges klarer wurde mit der Zeit, ist, wie sehr unsere Vorstellungen von Geschlecht und Sexualität kolonial geprägt wurden. Die Gesetzgebung, die koloniale Gesetzgebung, beispielsweise in Indien, die homosexuelle Praktiken verboten hat, einfach eine britische Gesetzgebung war, eine Ordnung, die übergestülpt wurde und die ganz, ganz viel kaputt gemacht hat. Und ich finde es sehr, sehr wichtig, einfach auch außereuropäische Kontexte mit einzubeziehen, gerade in Bezug auf dieses gewaltsame Zurichten von Zweigeschlechtlichkeiten. Jetzt wieder diesen Fortschrittsdiskurs zu fahren, von wegen Transrechte im Westen sind irgendwie ein Marker für eine Überlegenheit oder so. Das finde ich extrem schwierig, wenn diese Diskurse nicht die Geschichte mit einbeziehen, die dahinter steht.
Donc, ce que je peux dire sur les conceptions précoloniales du genre, c'est que évidemment que les Occidentaux colonisant le reste du monde et aussi ont apporté en fait aussi le système, un certain système juridique. Et ils ont par exemple rendu illégales des pratiques qui n'étaient pas mal vues dans certains pays. Et donc maintenant on voit des activistes de plein de pays, par exemple du Commonwealth, se battre contre des lois qui ont été mises en place par les Anglais. Voilà, donc ça c'est quand même quelque chose que je trouve important à dire, c'est qu'on a toujours cette image, je sais que tu l'as pas, mais je le dis en général, on a toujours cette image des pays autres qui seraient tellement méchants avec les homos ou bien avec les trans, etc. Alors qu'ils fonctionnent avec un système que nous avons mis en place et que nous continuons à soutenir. Donc c'est toujours la blague.
Als ich begonnen habe, zu diesen Themen zu forschen in Ghana, gab es keine queere Bewegung. Und ich musste einfach auf Frauen zugehen. Ich musste meinen Gaydar quasi benutzen und bin dann immer wieder in falsche Richtung gelaufen, weil ich gemerkt habe, was ich hier, eben was mein Gaydar mir hier zurücksenden würde, gewisse Symbole, das stimmt dann dort nicht immer. Also wenn ich sage, es gibt keine lesbische Subkultur im Sinne, wie wir sie hier haben, das heißt nicht, dass es keine Kultur gibt. Es gibt bestimmte Codes, es gibt bestimmte Arten zu sagen, she is my person. Und das bedeutet dann, sie ist meine Geliebte. Und jemand, der nicht in diesem Kreis eingeweiht ist, versteht das aber nicht. Hinzu kommt, dass das Geschlecht, das Pronomen ja nicht gegendert ist in den ghanaischen Sprachen. Also du musst nicht sagen, er ist mein Geliebter oder sie ist meine Geliebte. Von außen hört sich, das kann das irgendjemand sein. So. Und in der Öffentlichkeit wird aber Homosexualität mit dem Westen assoziiert. Also all diese Dinge, die ich jetzt beschrieben habe, die so unbenannt sind und undefiniert, eben, dass du nicht sagst, ich bin lesbisch, sondern ich mache nicht lesbisch. Sie brauchen dann zum Beispiel das Wort supi, I'm doing supi, das heißt, ich habe Geliebte. Und supi, das kann sowohl eine sexuelle wie auch eine nicht sexuelle Frauenfreundschaft sein. Also all diese Fluiditäten, die sind in der Öffentlichkeit in Bezug auf Sexualität eigentlich nicht dargestellt. Wenn man von Sexualität redet, das war die Schwierigkeit in meinem Projekt, ich konnte nicht einfach Leute fragen, du, bist du lesbisch, ich mache eine Arbeit über lesbische Sexualität, dann hätten wir alle gesagt, nein, weil sie damit etwas assoziieren, was in Zürich passiert. Meine Analyse oder meine Beobachtung ist, ist es so stark in der Kultur verankert, dass es nicht mal sichtbar ist. Aber einfach deshalb, weil einerseits Sexualität, die nicht zur Reproduktion führt, also zur Fortpflanzung führt, nicht lange Zeit einfach nicht explizit erwähnenswert war. Das spielt doch überhaupt keine Rolle, mit wem du irgendwie das Bett teilst. Konzepte von Geschlecht sind ja auch stark verbunden mit Vorstellungen von Familie. Und in Ghana, im matrilinearen Kontext in Ghana, wird Familie auch viel breiter gedacht, und zwar wird sie über die mütterliche Linie konstruiert. Also es braucht ein weibliches Kind, damit eine Familie fortbestehen kann. Als Mann kannst du dich in dem Sinne nicht fortpflanzen. Es spielt keine Rolle, wer der Vater ist. Man muss wissen, wer die Mutter ist. Aber was halt ist, es gibt überall patriarchale Tendenzen, auch in matrilinearen Gesellschaften. Und diese patriarchalen Tendenzen wurden eigentlich verstärkt durch die durch Geschlechtervorstellungen, die von Europa und eben von durch die Kolonialmächte transportiert worden sind. Also dass zum Beispiel Kolonialisten Männer bevorzugten als Verhandlungspartner in Kulturen, wo zum Teil die Frauen eine stärkere Rolle hatten, wirtschaftlich oder, als, oder politisch. In Ghana hat mich das immer wieder überrascht, also dass es zum Beispiel auch Leuten nicht so schwer fällt, einer Person mit einem weiblichen Körper ein männliches Pronomen zu geben. Dass das nicht so ein Riesending ist. Also dass es mehr darum geht, was sie sozial macht, was sozial getan wird. Ohne, die Hierarchien werden nicht, dadurch nicht unbedingt unterminiert, aber eben es ist weniger körperzentriert. Und das ist eine Kritik, die eben von diesen nigerianischen Feministinnen stark gemacht wird, dass dieses Körperzentrierte, also auch die Unterscheidung zwischen Sex und Gender, gibt dem Körper eine wahnsinnige Macht. Und dann klar sagt man, man kann das voneinander ablösen, aber sie sagen, nein, das ist selbstverständlich, dass das voneinander abgelöst ist, beziehungsweise dass es nur Gender gibt, dass das zentraler ist als der Körper. Also ja, es ist schwierig, das so in der Kürze zusammenzufassen, aber da gibt es von afrikanischen Feministen wirklich eine starke Kritik an der eurozentrischen Wissensformationen, die eigentlich einfach vorgeben überhaupt, über welche Kategorien wir über die Welt nachdenken. Und diese Kategorien sind dadurch relevant geworden. Man muss über Geschlecht reden. Das kann man jetzt nicht mehr rückgängig machen.
Arbeiten könnte!